für mich ist fast genauso wichtig, dass der Mitarbeiter von der Linie, ganz flapsig gesagt, eine gewisse Verständnis haben, warum ich den ganzen Tag sage, wir müssen auf die Kosten achten, wir müssen wettbewerbsfähig sein und was weiß ich, ne? Also alle diese Begriffe.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich mit total einfachen Beispielen. Wie geht's uns? Ne? Ich habe einen Geldbeutel zu Hause, ich habe ein Cash-In, das ist mein Geld, und ich habe mein Cash-Out, ich muss meine Rechnungen bezahlen, ich muss mein Haus oder sonst meine Schule.
Lebensmittel, genau, ja.
Genau, eine normale Ausgabe haben. Und am Bottomline bleibt was. Es ist dann typischerweise hoffentlich Plus, aber kann ja auch Minus sein.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Boggy, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr große Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich gerne bitten, einfach mal einen Einblick in deinen sehr beeindruckenden Lebenslauf zu geben. Wer bist du? Was macht dich aus? Und natürlich will ich wissen, was so richtig Feuer und Flamme für dich ist.
Guten Morgen, Viktor. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch wegen der Einladung. Danke dafür. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Boglar Pandras. Jeder sagt mir Bogi, wie du auch. Ich komme aus Rumänien. Ich bin aber Ungarin. Und ja, habe ich einen relativ internationalen Hintergrund dadurch. Und habe ich auch in meinem Lebenslauf ganz viele unterschiedliche und interessante Sachen gemacht. Vielleicht als Einstieg habe ich in zwei Mittelständler gearbeitet, was natürlich ein ganz anderes Umfeld ist. Ich habe immer im HR-Umfeld gearbeitet, aber trotzdem war ich dann auch für Finanzen, Controlling oder Project Management verantwortlich. Also das ist natürlich im Mittelständler-Umfeld. Hast du eine Funktion oder hast du etwas, was als Name bei dir steht, aber trotzdem machst du ganz viele andere Sachen auch mit.
Deutlich breiter, ja.
Hat mich meiner Meinung nach sehr geprägt, dieser extreme unternehmerische Handel und was so wichtig für das Business ist, habe ich relativ früh, ich sag mal so, von der Praxis gelernt. Und dann habe ich, also seit 12 Jahren arbeite ich in Großkonzernen, in der Bosch-Gruppe, und das hat natürlich einen ganz anderen Charakter. Aber kann man von den beiden wirklich viel mitnehmen und von einer in die andere auch etwas umsetzen? Ich habe auch hier in HR angefangen und habe ich dann das Feld gewechselt in Richtung Controlling. Das hat natürlich den Hintergrund, dass ich damit mich auch immer beschäftigt hat, hat mich auch sehr interessiert. Und diese gesamte, wir nennen diese kaufmännische Umfeld, was HR, Controlling und Logistik beinhaltet, war dann für mich der Karriereweg. Und jetzt kaufmännische Werkleiterin in zwei Werken. Und das ist dann so der klassische Feld, wie gesagt, HR, Controlling und Logistik. Und das ist dann natürlich sehr, sehr spannend. Und für mich, was mich so wirklich wichtig ist oder was mich so anmacht, ist tatsächlich, wie kann man im Team etwas Richtiges machen? Wie kann man wirklich etwas vorantreiben und gespürt was bewegen. Für mich, das ist wirklich wichtig, dass ich auch sehe, also dass der Strategie gemacht wird. Das macht auch mir viel Spaß, das mitzumachen, aber dann auch umzusetzen. Und das macht mir aus, in eine richtig gute Teamarbeit, das zu machen.
Super. Also du machst schon einen Teaser für das Thema, das wir heute besprechen wollen. Und zwar wollen wir heute über, ja, diese unterschiedlichen Sprachen, die es oft in Unternehmen gibt. Also wir wollen heute natürlich stärker drauf schauen, wie die Sprache von Finance ist, Controlling, Rechnungswesen, und wie auch die Sprache vom Business ist. Ne? Also du hast jetzt auch Logistik erwähnt, natürlich HR und andere Bereiche. Und oft ist es ja im Unternehmen, leider muss man sagen, so, dass die Sprache unterschiedlich gesprochen wird. Ne? Also, und das hat natürlich Konsequenzen in der täglichen Zusammenarbeit, aber auch was die strategische Entscheidung, das macht es einfach deutlich komplizierter. Und ich würde gerne mit dir raus, weil dein Lebenslauf ist wirklich beeindruckend, du hast sehr viel gesehen, und ich glaube, das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein, warum die Sprache aus deiner Sicht auch Finance und Business so gut ist. Und das würde ich gerne mit dir heute erörtern. Bevor wir jetzt aber direkt in das Thema einsteigen, ganz kurz in eigener Sache, eine Bitte an alle Zuhörer oder vielleicht auch Zuschauer, Podcast einfach mal liken, followern, wenn euch gefällt, was ihr hört. So, Bogi, und jetzt aber zu dir. Aus deiner Erfahrung als Commercial Vice President bei Bosch, wo siehst du die größten Herausforderungen, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Business und Finance geht?
Da müssen wir eine kleine Reise in der Vergangenheit machen, wo ich das gelernt habe oder wo ich dann tatsächlich herausgefunden habe, wie wichtig ist diese gemeinsame Sprache. Und dann komme ich zurück zu der heutigen Job, was ich habe.
Ich bin schon sehr gespannt.
In 2009 war ich in einer der Mittelständler, wo ich vorher gearbeitet habe. Und der Krise hat uns voll getroffen. Mhm. Der Unternehmer war relativ stabil, 650 Millionen Euro Umsatz. Also ich würde mal als ordentlich bezeichnen, ein paar hundert Mitarbeiter und so weiter. War ein B2B-Business und in Automotive. Und das hat uns in den ersten zwei Wochen wirklich durchgeschlagen, der 2009. Und dann war wirklich diese Erkenntnis, dass man nicht so einfach übersetzen kann, was bedeutet, dass wir schlichtweg ein Cash-Problem hatten. Mhm. Nie vorher der Fall war. Wirklich nie. Also wir haben typischerweise so viel Geld gehabt, dass wir das nie als Thema gesetzt haben, was ein Cashflow ist oder ein EBIT oder sonst was.
War quasi ein Fremdwort, oder?
Also so ein bisschen, genau. Also war so, der Cash war nie ein Problem. Mhm. Das Business hat immer ein Doppel-Digit-Grow gehabt und dadurch war natürlich das gesamte Thema einfach nicht präsent.
Ja.
Und dann haben wir uns extrem schnell Gedanken gemacht, was müssen wir tun? Wenn ich mich richtig erinnere, in einer Woche wirklich ein Cash-Control-Gruppe ins Leben gerufen. Mhm. Wir müssen auch in der Sales, wir hatten eine sehr große Sales-Organisation, einbringen, dass das wichtig ist, das Geld reinzuholen. Und dann haben wir tatsächlich uns Gedanken gemacht, wie machen wir, dass die Sales verstehen. Und dann war für mich der erste Punkt, wo ich verstanden habe, dass der Cash oder EBIT oder EBITDA oder alle diese Kennzahlen, die für uns so wichtig waren, aber für ein Sales nie so wichtig waren vorher. Jetzt mittlerweile, ich glaube, es in Summe anders geworden ist. Aber dann haben wir so wirklich in Sitzungen, in unserer tagtägliche, wie sprechen wir darüber, auch Dashboards, damals schon Power BIs gehabt, um diese Themen, wie viel Cash zum Beispiel reingeflogen ist in der Unternehmen und wie viel wir ausgegeben haben, dann monetarisiert und so weiter. Und da war mir zuerst wirklich klar geworden, wie wichtig ist das, dass jeder versteht, worüber wir reden. Okay. Und wie kann man übersetzen? Und der Übersetzung hieß es leider, dass wir schlichtweg kein Geld hatten für Entgelte auszubezahlen.
Eine ganz einfache Botschaft, oder?
Ja, das ist leider so, oder zum Glück, ne, wie man das anguckt. Das ist relativ einfach zu verstehen. Mhm. Und dadurch haben wir relativ schnell dann ein System aufgebaut, die dann seitdem steht, dass wirklich dieser Cash Control, die EBIT-Themen und so weiter und diese nachhaltige Themen, die man in Finanz so normal anguckt, aber in ein Unternehmen, wo einfach gewachsen ist und von dem Markt getrieben total erfolgreich war, nicht so wichtig war. Und da war für mich der Punkt, wo ich verstanden habe, dass wir müssen die Sprache so übersetzen, dass der Techniker, in dem Fall Sales, das auch gut verstehen kann. Mhm. Und dann war vielleicht der zweite Schritt, dass wir von unserer Seite Finanzcontrolling HR auch verstanden haben, was deren Sprache ist. Weil das ist nicht nur einseitig. Das ist nicht nur so, dass ich muss deren klar machen, mit welcher Löffel ist man ein EBIT, ne? Sondern es ist genauso wichtig, dass das zu verstehen, worüber die reden, welche Themen haben die. Und dann, wenn ich quasi diese Normalität in Anführungszeichen, was die als Wörter, als Themen haben, einigermaßen verstanden habe, dann kann ich auch einen Preis dazu. Das ja. ist ein bisschen der Running Gag, dass ich mit der Dollarbrille umgucke. Die sagen, okay, die Anlage kostet so und so viel Geld. Das ist doch so und so viel. Aber bis diese Diskussion kommen kann, muss von beider Seite eine nur gewisse Verständnis da sein. Und jetzt springe ich zu heutiger Setting. Das ist eine ganz andere Welt. Natürlich Produktion und an sich natürlich auch eine andere, wenn man in Finanzen reinguckt, natürlich eine andere Thema als jetzt pure B2B Sales
ja.
oder Commerce. Das ist eine andere Hausnummer. Aber die Idee, die Grundidee finde ich sehr ähnlich am Ende. Und so habe ich auch in meinem zweiten Werk, wo ich jetzt auch tätig bin, angefangen, dass ich wirklich viel Zeit genommen habe in der Fertigung, stundenlang wirklich oder tagenweise da zu sein. Und einigermaßen, ich bin ja kein Techniker und ich bin kein Ingenieur, das werde ich nie wirklich blicken, aber grundsätzlich zu verstehen, was bedeutet, wie fertigen wir, was wird dafür benötigt, was ist natürlich für die technische Kapazität und so weiter und so fort. Und dann darüber reden zu können, wie macht man dann eine Verbesserung an der Stelle oder wie kann man Kosten in Vordergrund stehen haben oder diese überhaupt die Diskussion führen zu können, muss man diese Vokabular haben, dass die Anlage XY oder der Produkt Z, was ist.
Genau.
So ein bisschen kurz zusammenzufassen, meine Erfahrung.
Also ich glaube, das Erste, was du ja auch richtigerweise gesagt hast, ist natürlich die Erkenntnis, dass die Sprachen überhaupt unterschiedlich sind. Ne? Weil ich erlebe das auch so oft, da spricht jeder, ja, wir müssen Silos aufbrechen. Das ist natürlich sehr schnell gesagt und ist ja auch alles richtig. Aber als nächster Schritt muss einfach folgen, dass man versteht, okay, Silos aufbrechen heißt erstmal eine gewisse gemeinsame Basis zu finden, wo man sich unterhalten kann. Ne? Und das geht unter anderem, vielleicht gibt es auch andere Sachen, aber unter anderem natürlich dadurch, dass man einfach mal reingeht in die anderen Bereiche und versucht zu verstehen, was triggert den, ne? was quält den, was sind die Begriffe, wie wird Produktion gesteuert, was ist beim Vertrieb wichtig. Ne? Also damit muss sich der Finanzler auseinandersetzen. Und die andere Seite muss natürlich auch ein gewisses Verständnis haben. Und du hast es ja sehr gut beschrieben. Also Cashflow bedeutet, oder Cashflow-Engpass bedeutet, wir können die Gehälter nicht zahlen. Ne? So einfach kann das sein, die Übersetzung. Und trotzdem wird das oft vermisst, diese kleine, einfache Übersetzung zu machen. Und dann redet jeder von Cashflow, EBITDA und EVA oder was auch immer. Und die anderen schauen dich nur mit großen Augen an, oder?
Richtig.
So, heute mal Werbung in eigener Sache. Ich habe 4 Fragen an Sie. Was könnte Ihre Finanzorganisation leisten, wenn Sie sie wirklich neu denken? Wie viel stärker wäre Ihr Bereich, wenn Finance das Geschäft aktiv unterstützt? Warum sollten nicht gerade Sie diesen nächsten Schritt gehen? Und die letzte Frage, warum nicht jetzt? Wir helfen Ihnen dabei mit einem Target Operating Model, das Klarheit schafft, mit wirksamen Business Partnering und mit echter Kulturtransformation, die alle mitnimmt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Expertengespräch und sehen Sie, was möglich ist.
Selbst der Mitarbeiter finde ich extrem wichtig, dass quasi Management und so das verstehen, das ist klar und das ist diese gemeinsame Sprache. Aber für mich ist fast genauso wichtig, dass der Mitarbeiter von der Linie, ganz flapsig gesagt, eine gewisse Verständnis haben, warum ich den ganzen Tag sage, wir müssen auf die Kosten achten, wir müssen wettbewerbsfähig sein und was weiß ich, ne? Also alle diese Begriffe.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich mit total einfachen Beispielen. Wie geht's uns? Ne? Ich habe einen Geldbeutel zu Hause. Ich habe ein Cash-In, das ist mein Geld, und ich habe mein Cash-Out. Ich muss meine Rechnungen bezahlen. Ich muss mein Haus oder sonst meine Schule.
Lebensmittel, genau, ja.
Genau, die normale Ausgabe haben. Und am Bottomline bleibt was? Ist es dann typischerweise hoffentlich Plus, aber kann ja auch Minus sein. Und das ist eine ganz einfache Übersetzung der Cashflow und zu sagen, okay, warum ist das so wichtig? weil für uns auch als Personen wichtig ist. Dann warum ist du doch nicht oder genau wichtiger in ein Unternehmer? Und das habe ich tatsächlich dann wirklich überall so einfache Beispiele von der Tagtägliches erzählt, um diese Awareness da zu haben. Ja. Und warum ist das aus meiner Sicht wichtig? Vielleicht noch dazu, weil der Mitarbeiter, die typischerweise den Job haben, die auf der Linie arbeiten, die quasi der normalen Jobs haben, haben am besten die Verbesserungsideen, die Themen, die uns wirklich inhaltlich voranbringen.
Ja, absolut.
Und dann am langen Ende, und ich weiß, ich bin immer dann derjenige, der Preistag am Ende sieht, aber das ist tatsächlich dann die technische Idee, wo ich sage, okay, das ist uns wichtig, dass wir verbessern. Und am Ende der Vorschlag kommt tatsächlich eine Euro raus, ne? Aber das kommt von der technischen Gedanken, dass man das verbessern sollte, könnte. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass egal auf welcher hierarchischen Ebene, dass die Message ankommt, natürlich unterschiedlich und natürlich mit unterschiedlichen Methoden und der Wichtigkeit oder der Verständnis muss ja auch unterschiedlich sein, aber trotzdem, dass das da ist.
Ja. Was ich erfreulicherweise wahrnehme, dass tatsächlich immer mehr Unternehmen das verstehen. Und interessanterweise war das jetzt nach Corona-Krise und nach diesen Krisen in Russland und Ukraine, haben viele Unternehmen erkannt, wir können das Unternehmen nicht einfach nur steuern, indem wir, ich sag mal, wir oben im Management Entscheidungen treffen, sondern wir müssen das Verständnis runterbrechen. Was bedeutet es, mit Financials zu führen? Ne? Und was ich sagen will, also ich nehme wahr, dass immer mehr Unternehmen das erkannt haben und auch Trainings für Non-Financials machen. Ne? Und ich darf bei dem einen oder anderen Training glücklicherweise mitgeschalten. Und das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung. Ne? Also, dass man diese wichtigen Begriffe wie Cashflow, wie EBIT, wie Marge, wie auch immer, ne? Dass man das einfach mal runterbricht und das Verständnis schafft. Weil so wie du sagst, das Business ist woanders. Das ist nicht im Controlling. Ne? Und damit sind auch die wichtigen Entscheidungen, werden dann natürlich auch im Business getroffen. Ne?
Und das schafft man einfach ohne nicht. Ich glaube, und bin ich ja total überzeugt, das ist auch eine der Leadership-Prinzipien, die ich habe. Also Leading by Strengths. Und die Organisation eine technische Plus hat, also Strength hat, dann muss ich ja da ansprechen.
Genau.
Ich kann ja kommen mit meiner eigenen Welt und am Ende muss ich ja sowieso übersetzen für mich als ein Controller oder ein Euro zu haben. Aber grundsätzlich, ich muss da die Organisation bewegen, wo die dann sich auch wohlfühlen. Mhm. Und das Gesamte, jetzt kann man ein Werk haben, kann man einen Unternehmer haben und das ist aus meiner Sicht egal, ob das dann Sales ist, Produktion ist oder Services ist.
Ja.
Wenn die Mitarbeiter verstehen, warum Entscheidungen getroffen werden, warum so ist, wie es ist deutlich einfacher. Und wenn man die mitnehmen kann auf dieser Reise, das ist der einzige Weg, das wirklich in der Richtung bewegen zu können.
Absolut, ja. Jetzt haben wir, Boggy, sehr, sehr früh schon verraten, wie es richtig geht. Ne? Eigentlich muss man ja die Dramaturgie ein bisschen anders aufziehen. Deswegen würde ich aber trotzdem ganz gern die Kehrseite der Münze betrachten. Was sind aus deiner Sicht so die größten Kommunikationsbarrieren oder was können größte Kommunikationsbarrieren sein, so zwischen Finance und Business? Was sind die Barrieren? Woran kann das liegen?
Typischerweise liegt es daran, meiner Meinung nach, dass der KPIs oder der Ansteuerung ist jetzt auch ein technischer, ein Sales-betriebener oder ein kaufmännischer Finance. Und die Welten sind dann auch nicht immer genau die gleiche. Und deswegen ist diese Übersetzung, was ich vorher gesagt habe, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass dieser, ich sag mal, zum Beispiel Produktion, man wird technische Exzellenz haben.
Mhm.
Technische Exzellenz ist nicht unbedingt eine finanzielle Exzellenz. Ne?
Stimmt.
Das kann sein. Ne? Also kann sein. Aber wenn man zum Beispiel extrem innovativ sein wird, dann braucht man dafür extrem viele Entwickler, viele Anlagen, extrem viele XY-Sachen, die alle Geld kosten.
Ja.
Und dann diese technische Exzellenz oder die innovative Exzellenz ist nicht unbedingt 1:1 gleich, mindestens, vielleicht später schon, eine finanzielle Exzellenz.
Aber im ersten Schritt hast du recht, ja klar.
Genau. Und das,
Aufgaben, ne?
Das ist zum Beispiel eine der Themen, die man so hat. Okay, ich will ja innovativ da sein. Ich will ja auch natürlich für die Zukunft etwas machen, was alles natürlich wichtig und richtig ist. Die Frage ist, wie mache ich das trotzdem in eine finanzielle oder eine, sag ich mal, wettbewerbsfähige Rahmen?
Genau.
Ja. Wie sind die Ansteuerungen manchmal so, dass je nach wer der Steuerung hat oder der KPI-Systemen aufbaut, dann vielleicht unterschiedlich. Und da, was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, dass man für sich selbst, für den Unternehmer oder der Einheit dann eine relativ transparente, einfache KPI-Logik hat, wo die Sachen dann, was auch immer technisch, Sales oder Service oder was auch immer der Kerngeschäft ist, dann in diese kaufmännischen Zahlen oder diese Finance-Zahlen übersetzt werden und dann in eine logische Pyramidsystem typischerweise dann zusammenkommen. Und am Ende, ja, ich habe was gemacht, was total gut war und das hat sich gelohnt in dem Sommer. Also es ist schon einer der Themen, die man nicht immer gut macht. Diese KPI oder diese Steuerung ist auch nicht immer optimal für sowas, dass die unterschiedlichen Parteien dann genau die gleiche Sprache sprechen oder die gleichen Ziele haben. Conflicting Targets, ne? Das ist vielleicht ein dritter Thema, dass man ganz oft in Unternehmer Conflicting Targets hat. Dass man wirklich, okay, ich habe diese technische Thema, ich will ja wettbewerbsfähig sein und unter anderem, ich muss ja in der Entwicklung noch was machen. Also
genau,
die sind
für ein neues Produkt oder irgendwas, ne? Genau.
Das hat auch natürlich einen Einfluss an das Gesamte. Und das ist auch ein Thema, was schieflaufen kann, wenn das dann am Ende nicht richtig zusammengeführt ist.
Okay, also das ist ein spannender Punkt. Da will ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, beziehungsweise ein bisschen breiter treten. Und zwar, klar, diese konträre Ziele. Ne? Also klar, Finance hat oft die Hoheit natürlich über die Ausgaben. Ne? Also sie muss dann schauen, dass unterm Strich genug rauskommt. Ne? Also wie im Geldbeutel. Es muss nachher ein paar Münzen drin sein, statt ein Loch zu sein. Und andere Bereiche, nehmen wir mal gerne den technischen Bereich, die müssen natürlich schauen, dass sie im technischen Fortschritt mithalten können, ne? Dass sie vielleicht auch neue Produkte mitentwickeln, dass sie produktiver werden. Und das kann bedeuten, dass man im ersten Schritt Geld ausgibt. So, das sind ganz einfach gesprochen erstmal unterschiedliche Ziele. Der eine will Geld ausgeben, Finance muss gucken, dass ausreichend Geld da bleibt. Ne? Und ich glaube, diese Konflikte sind grundsätzlich gut. Und die Frage ist halt natürlich jetzt, wie man damit umgeht. Wenn eine der Parteien zu dominant oder zu stark ist, nehmen wir mal Finance, dann beschneidet es komplett die Ressourcen von Fertigung und Entwicklung, so dass da diese Exzellenz, diese Fertigungsexzellenz vielleicht gar nicht entstehen kann, ne? oder abgewürgt wird. Ne? Das ist dann ein Negativbeispiel. Wie würdest du sagen, kann Finance schaffen, diesen Mehrwert fürs Business zu erzielen? Weil Finance ist ja klassischerweise ja der Hüter der Zahlen, ne? So kann man ja sagen. Ne? Die schauen dafür, dass alles ordentlich gemacht wird, dass natürlich auch Steuern gezahlt werden. Und trotzdem ist, glaube ich, insgeheim der Wunsch von jedem Unternehmen, Finance kann und soll auch einen Mehrwert erzielen. Wie geht das? Vielleicht gerne auch am Beispiel der Fertigung oder Entwicklung oder so.
Ja, man hat diese Business Partnering relativ lange benutzt und nicht so wirklich gefühlt, mindestens nicht so wirklich richtig gemacht. Aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach der richtige Weg. Also man muss nicht nur von der eigenen Steuerung kommen und sagen, so wird das gemacht, sondern da komme ich zurück zu meiner ursprünglichen Aussage. Wir schaffen sowas richtig nur gemeinsam. Und das bedeutet ganz einfach zu sagen, okay, ich brauche für so und sowas mehr Geld, ich brauche eine Investition oder ich brauche mehr Entwickler für eine innovative Neuprodukt. Und das gehört zum Business. Und für mich, was der Mehrwert der Controlling oder Finance an der Stelle ist, dann das mit richtigen Zahlen unterzumauern, mit einer NPV-Betrachtung oder einer, sage ich mal, zukunftsfähige Konzeptentwicklung, dann auch mit dabei zu sein und nicht nur zu sagen, ja, haben wir Geld oder haben wir kein Geld, sondern einfach, okay, wie schaffen wir das, dass wir das Geld irgendwie von das Gesamt aufschneiden können und was brauche ich? Wie ist mein Return on Invest? Wann muss ich dann soweit sein damit? Mhm. Und das in beide Richtungen das extrem klar zu machen, was ist dann da in dieser Kennzahlen und wie kann ein Business Case, sage ich mal, erfolgreich sein? Mhm. Und in der heutigen Welt, was natürlich auch zu sehen ist, dass die Volatilität und die Dynamik ist extrem geworden. Ja. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass man total in der Zukunft guckt und ich mache ein Business Case für 10 Jahre und das kommt gut. Das ist aus meiner Sicht out of the game.
Funktioniert fast in keine Branche mehr, ne?
Leider ist so.
Ja.
Aber dann, was für mich so wirklich gut funktioniert und so gehen wir auch vor, dass man zum Beispiel ein Business Case hat, okay, das brauchen wir. Und dann denken wir ganz oft in Szenarien. Mhm. Was passiert? Normalszenario bleibt alles wie heute, zum Beispiel.
Mhm.
Und das dann in Kennzahlen, in finanzielle Konditionen und so weiter bleibt so. Das ist ja eher unwahrscheinlich, aber das ist mein immer Basisszenario. Und dann habe ich ein Worst-Case-Szenario, ein Best-Case-Szenario, das abgestimmt mit der Technik oder Entwicklung. Und was für mich natürlich immer der Wichtigste ist, was am Markt passiert. Und in dieses Szenario denken kann sehr wohl der Finance und Controlling eine Leading-Rolle haben, weil das ist genau, was man so von der Branche, diese Wissen kommt, wie entwickelt ein Markt, welche Themen kommen oder können kommen und so weiter. Und das ist ja sehr wertvoll für das Business. Und ja, okay, ich habe ein technisches Konzept, der Business Case sollte positiv sein und erfolgreich sein und dafür habe ich jetzt eine Rechnung gemacht, das sollte dann in, keine Ahnung, 3 Jahren dann ein Return Invest zeigen. Was passiert in normal Case sozusagen, also der Basis Case, was passiert, wenn etwas wie heutzutage, ja, muss man nur der Trump-Zölle-Thema angucken, weiß man überhaupt nicht, in welche Richtung was zu machen ist. Oder man sagt, okay, kann alles positiver kommen und dann wird so und so sein. Und diese gemeinsame Entwicklung ein Business Case ist in der Belegung mit der, also die technische Voraussetzungen belegen mit den Zahlen und was passiert, Minus, Plus und so weiter, der Mehrwert meiner Meinung nach. Und dann kann man eine richtig gute Entscheidung treffen, basierte Entscheidung, sowohl technisch als auch kaufmännisch. Und das führt normalerweise, wenn alles mehr oder minder gut funktioniert, dann zu einer positiven Sache.
Also zumindest zu einer besseren Entscheidung, als wenn dieses gegenseitige Verständnis nicht da wäre. Ne? Und ich glaube, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt zurück. Ne? Also dieses gegenseitige Verständnis, also Finance muss natürlich, um sinnvolle Szenarien zu entwickeln, muss es das Business verstehen, das muss das Geschäftsumfeld verstehen. Das heißt, die müssen raus. Ne? Also die müssen ihren Arbeitsplatz verlassen und die, so wie du das gemacht hast, du bist in die Fertigung gegangen und hast dich einfach ganz viele Fragen gestellt, mit ganz vielen Leuten unterhalten, um einfach mal zu verstehen, worum geht's eigentlich, ne? Was machen die hier eigentlich, ne? Auch wenn dein Ziel natürlich niemals war, ein Ingenieur zu werden, aber du willst es verstehen. Und ich glaube, das ist schon der Schlüssel jetzt von Finance gesehen, dass sie das Business verstehen, um dann wirklich als Businesspartner zu agieren und nicht nur, was ich manchmal auch sehe, in einer Signatur das mal reinschreiben, ich bin Finance Business Partner, damit hat man noch nichts verändert. Ne? Und die Kehrseite, also nicht die Kehrseite, sondern die andere Seite, also das Business selber, das muss auch ein gewisses Grundverständnis von Finance haben. Ne? Also die müssen auch niemals natürlich eine Bilanz erstellen oder eine Steuererklärung machen. Deswegen haben wir ja Spezialisten in jedem Bereich. Aber die müssen verstehen, dass Ausgaben und Neuentwicklungen einen gewissen ROI zum Beispiel erbringen müssen. Ne? So, jetzt, was ist ein ROI? Ne? Das ist für uns Finanzler manchmal sehr, sehr, ja, vielleicht schon fast banal, aber mit jemandem, der nicht täglich damit arbeitet, ist es vielleicht doch zu komplex. Ne?
Richtig.
Ja.
Diese Go-to-Gamba, das scheint auch irgendwie so immer wieder gesagt zu sein.
Mhm.
In meinen Erfahrungen machen das ganz, ganz wenige.
Mhm.
Go-to-Gamba bedeutet für mich, dass ich wirklich dann meine Fertigungssachen anziehe und dann gehe ich rein. Aber gleich auch mit einem Ingenieur zu sprechen oder solche Plattformen anzubieten, in die man wirklich mit Random-Mitarbeiter sprechen kann, nicht in eine formale, wir haben eine sehr nette, das heißt Brezel-Chat, Skip-Level-Formate, die man auch die Impulse gegenseitig setzen kann und dann wirklich ins Gespräch kommt und diese gemeinsame Schnittmenge. Wir haben eine eigene Bubble, ne? In Technik, in Sales oder in Finanz oder so. Aber die haben eine Schnittmenge. Und je mehr wir zusammenkommen und darüber sprechen, was bedeutet das? Wie kann man das in Geld übersetzen? Ne? Das hört sich total einfach an, aber machen trotzdem sehr wenige.
Ja.
Je mehr das gemacht wird, umso einfacher das in Sprache kommt, aber auch gleich andersrum. Also in beide Richtungen funktioniert das auch.
Ja, ja.
Also nicht nur. Ich habe jetzt mittlerweile wirklich Leute, die am Anfang mich gefragt haben, was mache ich dann in der Fertigung? Was bin ich da? Ne? Und ich will nur verstehen. Ich habe auf der Linie gearbeitet und ich habe gesagt, ich will nur verstehen, wie das funktioniert, warum ist das wichtig beziehungsweise nicht wichtig und so weiter. Und selbst, dass man das macht, öffnet auch eine Tür, dass man Interesse hat, dass man nicht nur reinregieren will, von einer Geldbeuterperspektive mal flapsig gesagt, sondern Interesse hat, das zu verstehen und zukunftsmäßig dann auch richtige Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Das ist aus meiner Sicht, diese Tür zu öffnen. Ich bin nie scheu, der erste Schritt zu machen. Ich finde, es ist am langen Ende egal, wer das Schritt gemacht hat. Wenn der andere das nicht gemacht hat, dann mache ich es selber, weil aus meiner Sicht das nicht so entscheidend ist. Was entscheidend ist, dass wir, und das ist, was ich am Anfang gesagt habe, für mich zählt am Ende, dass wir etwas erreicht haben, dass die Ziele da sind und dass das wirklich in Realität kommt, was man in Strategie oder KPIs so anhängt und so schön auf eine Folie malt.
Ja.
Oder einen Dashboard hat, dann zur Realität kommt. Und das ist diese Arbeit, die dahinter steckt.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Wir haben gerade auch bei einem Unternehmen das Business Partnering eingeführt und die nannten das die Blaumann-Phase. Ne? Also das heißt, die ziehen ihren blauen Kittel an, also ihren Fertigungskittel und gehen raus und arbeiten tatsächlich über mehrere Wochen einfach mal mit. Und so wie du sagst, es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und außer ein paar Wochen, die man da investiert, kostet das ja auch nichts, das Unternehmen an Geld. Und trotzdem, der Mehrwert, der nachher da rauskommt, der ist wirklich unbezahlbar. Ne? Also abgesehen vom gegenseitigen Verständnis, was du sagst, öffnet das einfach ganz viele neue Türen, die man sonst mit keiner schönen Folie erreichen würde, oder? Also keine Strategie der Welt, keine schöne Folie der Welt kann so viel erreichen, wie jetzt zum Beispiel diese Blaumann-Phase. Ne?
Ja, und man kann danach wirklich richtig gute Fragen stellen.
Ja.
Und die Fragen werden dann richtig beantwortet, weil diejenige genau wissen, dass ich mindestens einmal oder sogar mehrmals da war. Ich habe das einigermaßen durchgeblickt und ja, wie gesagt, ich bin ja kein Ingenieur, aber will ich auch nicht. Aber ich habe ein Grundverständnis, wie das funktioniert.
Genau.
Und das reicht 99% der Fälle, die richtigen Fragen zu stellen.
Ja.
Und manchmal stellt man auch in Anführungszeichen blöde Frage, aber das gehört dazu.
Genau.
Und die Fragen werden dann auch richtig beantwortet. Das ist total interessant. Und in Richtung Verbesserung zu gucken, also ich sag mal in Richtung Excellence, kommen ja auch die Parteien zusammen, weil in Richtung Produktivität zu gucken oder Fehlerkosten oder alle diese normale Produktivitätskennzahlen, da kann man auch einen richtigen Beitrag leisten, wenn man das verstanden hat und dann wirklich in ein strukturierter Prozess, das kann ein System-ZIP oder sonst je nach Unternehmer unterschiedliche systematische Reingehensweise sein, wo dann der kaufmännische oder der Finanzteil dann auch eine richtige Hinweis, richtige Frage stellen kann und dadurch wird dann auch mehr erzeugt.
Genau, genau. Also wir sehen, dass beide Seiten sich bewegen müssen. Ne? Also Finance muss lernen, wie das Business funktioniert. Und Business muss gewisse Grundbegriffe und Grundverständnisse von Finance verstehen, um da sich anzunähern, in der Sprache anzunähern, um so dann bessere operative, tägliche, aber auch strategische Entscheidungen treffen zu können. Boggy, uns läuft leider die Zeit zwischen den Fingern davon. Das ist einer meiner Lieblingsthemen, worüber wir heute sprechen. Ich könnte noch ewig. Aber leider, leider, die Zeit ist vorbei. Also an der Stelle vielen herzlichen Dank. Es war für mich ein sehr, sehr schönes Gespräch und ja, sehr erhellend, wie gut es einfach gehen kann, Business Partner, wie einfach es in Anführungszeichen gehen kann. Also von daher vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir auch. Vielen Dank.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.